Person hier, die hat was mit mir und meinem Leben zu tun. Und darum geht es heute. Und zwar um Familiengeschichte und um Kindheit. Wir hatten ja mal ein Video gemacht zum Thema auch Familiengeheimnisse und wie einen die Dinge, die wir in der Familie erleben, auch prägen und wie sie einen beeinflussen im späteren Leben. Und mein Thema heute, damit habe ich mich auch beschäftigt in meiner Doku von heute Morgen, ist das Thema Kindheit. Was für eine Kindheit hatten wir? Ich habe mir einen klugen Zettel gemacht, den ich jetzt natürlich nicht dabei habe. Doch, hier habe ich ihn, genau. Und ich möchte euch jetzt mal mitnehmen auf eine spannende Reise in meine, in eure Kindheit oder in die generelle Kindheit, keine Ahnung. Ich gucke jetzt erstmal hier, ob der Videoausschlag tatsächlich ja funktioniert. Ne? Wollen ja, dass die Technik stimmt. Reisen wir mal zurück in unsere Kindheit. Ich hatte heute Morgen, wie gesagt, die Doku gesehen, habe mich dann an den Frühstückstisch gesetzt und mit meiner Frau darüber gesprochen, über ihre Kindheitserfahrungen, wie sie Kindheit erlebt hat. Und wie sie die Erwachsenen aus Kinderperspektive erlebt hat und wie ich meine Kindheit erlebt habe. Auch da wieder, was für eine Rolle, was für eine Aufgabe hatten die Erwachsenen, ne? In welchen Funktionen waren die, was für Rollen, so Schubladen gab es damals, also gesellschaftliche, religiöse Schubladen, kulturelle Schubladen, ne? Wie hat man in dem Ort gelebt? Ich bin ja groß geworden in so einem 500-Seelendorf. Meine Frau ist hier groß geworden in Trebur. Da sind ein paar mehr Einwohner. Ich glaube, mittlerweile haben wir 10.000. Damals keine Ahnung. Ich bin ja der Liebe wegen hierher gezogen. Ich kenne die Ortsgeschichte nicht gut von Trebur, der Ort, in dem ich jetzt lebe. Damals war es ein kleines Dorf mitten im Hunsrück, im Nirgendwo sozusagen. Und wir haben dann so überlegt, okay, also wir haben so ein bisschen verglichen miteinander. Ne? Wie ist wer groß geworden? Angefangen hat das Ganze heute Morgen mit dem, wir haben damals das Telefon nicht benutzt. Jeder Anruf hat 30 Pfennig pro Minute, pro Anruf gekostet. Und deswegen haben wir niemanden angerufen. Das Telefon war wirklich nur für wichtige Korrespondenzen. Ansonsten sind wir immer hingelaufen zu den Kindern und haben dann dort geklingelt und gefragt, hast du Zeit zum Spielen? Ganz oft waren wir auch draußen. Also ne, unsere Eltern haben sich auch immer gefreut, wenn wir einfach rausgegangen sind, dann waren wir einfach weg. Und zumindest ist das meine Perspektive. Obacht an der Stelle. Es ist ganz wichtig, wenn ich euch das jetzt erzähle, dann ist es nicht die Wahrheit. Es ist nur eine, meine Wahrheit. Und würde ich jetzt meine Geschwister fragen, ich habe 3 Geschwister und noch meine Eltern fragen und meine Großeltern und die Freunde, Bekannte, Verwandte, Nachbarn. Jeder von denen hätte eine ganz eigene Wahrheit, eine ganz eigene Wahrnehmung seiner damaligen Realität. Und deswegen ist es immer wichtig, auch wenn wir von unserer Kindheit erzählen, dann ist es nicht die Wahrheit, es ist halt nur eine Wahrheit und zwar unsere ganz eigene Wahrheit oder die eigene Wahrnehmung. Und die muss mit der generellen, der objektiven Wahrheit überhaupt nichts zu tun haben. Und an die objektive Wahrheit kommen wir dann ran, wenn wir auch mal da rausgehen in die Welt und die Leute befragen, mit denen wir groß geworden sind. Ne? Wie haben die uns wahrgenommen, unsere Freundschaft wahrgenommen oder auch unsere Entwicklung wahrgenommen, unsere Eltern wahrgenommen, die Freunde wahrgenommen etc. Also meine Frau und ich haben so überlegt, okay, was hat die nach der Schule gemacht, was habe ich nach der Schule gemacht? Sie zum Beispiel sagte, nee, wir haben schon vorher auch angerufen, beziehungsweise es war nicht obligatorisch, dass sie dann irgendwo hingegangen ist, da einfach geklopft, geklingelt hat und dann hat man miteinander gespielt. Das musste vorher schon irgendwie arrangiert werden. Ich bin ein bisschen älter als meine Frau, aber nur ein bisschen, 3-4 Jahre. Und für diejenigen, die jetzt sagen, hä, der weiß nicht genau, wie viele Jahre älter ist, ist mir so egal. Es gibt so viel Wichtigeres als immer irgendwie, keine Ahnung. Also auf jeden Fall bin ich ein bisschen älter. Und bei mir war das so, wir sind tatsächlich dann einfach nach der Schule, wenn wir die Hausaufgaben gemacht haben, ganz oft ging es bei mir auch gar nicht darum, die Hausaufgaben zu machen, sondern einfach rauszugehen, wegzugehen. Sind wir dann direkt zu den Freunden und haben dann mit denen gespielt. Ne, bei denen war das ganz genauso. Und ihr könnt ja jetzt mal mitgehen auf diese Reise und überlegen, okay, wie waren das bei euch früher? Habt ihr angerufen oder seid ihr auch einfach rausgegangen? Musstet ihr erst die Hausaufgaben machen oder konntet ihr direkt rausgehen? Hat jemand die Hausaufgaben überprüft? Hattet ihr Eltern, die sich auf euch eingelassen haben, die mit euch die Hausaufgaben gemacht haben, die euch dahingehend unterstützt haben? Oder haben sich eure Eltern dafür nicht interessiert oder fiel denen das besonders schwer? Ne, viele von uns hatten ja auch ein Schultrauma, haben sie heute immer noch und können sich ganz schwer nur auch mit den Hausaufgaben der eigenen Kinder befassen, leiden auch selber ganz oft unter den Dingen, die die Kinder in der Schule erfahren oder erleben, weil wir ja selber auch gelitten haben in der Schule. Die wenigsten Menschen, die ich kenne, denen hat die Schule gefallen. Die meisten haben gelitten und die haben ein massives Schultrauma durch Ausgrenzung, Diskriminierung, Rassismus, Hass, Mobbing und die ganze Scheiße, ne, die tagtäglich an den Schulen stattfindet, vor allen Dingen in den Pausen, wenn bei 500, 600, 700, 800 Schülern in den Pausen nur zwei Lehrer anwesend sind, die dann irgendwie da die Aufsicht haben. Macht natürlich gar keinen Sinn, funktioniert so überhaupt nicht. Kriegst überhaupt nicht mit, was da läuft. Aber das ist kein Video, im Moment noch nicht. Es kann ja sein, dass ich switche, ihr kennt mich ja, zum Thema Schule oder Schultrauma, sondern es geht um Kindheit. Also das eine ist, wie habt ihr euch verabredet? Das andere ist, wann wusstet ihr, wann ihr nach Hause kommen solltet? Bei mir war das zum Beispiel so, wenn die Kirchturmuhr dann sechsmal schlägt, zum Beispiel, ne? 18 Uhr. Ich glaube, jetzt geht gleich das Licht aus. Dann müssen wir das gleich mal an den Strom anschließen. Sonst könnt ihr mich hier nicht mehr sehen. Ne? Hätte ich ja auch. Also entweder ist es das Telefon, ihr merkt schon, ne? Ist das Telefon oder das Licht geht aus. Es wirkt auch. Oder das ist von draußen und vielleicht ist gerade die Sonne verschwunden. So, wo waren wir? Also genau, wie habt ihr euch verabredet und wann musstet ihr nach Hause kommen? Oder bei mir zum Beispiel war es nicht nur die Kirchturmuhr, es war dann auch der Untergang der Sonne, je nachdem, in welcher Jahreszeit man sich befindet. Ne? Im Sommer natürlich nicht, weil dann wäre es erst 10 oder 11 Uhr gewesen. Und dann habe ich mir Gedanken darüber gemacht oder mit meiner Frau darüber gesprochen, was haben wir gespielt und wo haben wir gespielt? Also, was für Freunde hatten wir? Hatten wir zum Beispiel so echte Freunde? Waren das echte Freunde oder so Zweckfreundschaften? Oder waren das so Muss-Freunde, ne, die dich sonst verhauen haben oder mit denen du dich gut stellen wolltest, damit du im Ort oder in der Schule zumindest eine gewisse Form von Sicherheit erfahren hast? Genau, war das so ein schlechtes Gewissen-Treffen, ne? Also du musstest dich jetzt mit denen treffen, weil du hast es versprochen oder was auch immer? Oder waren das echte Blutsbrüder und Blutsschwestern, Menschen, mit denen du, keine Ahnung, die größten Abenteuer erleben konntest und wolltest. Bleiben wir mal bei dem, wo wir oder wie wir dann gespielt haben. Also sind wir in den Wald gegangen, haben wir am Bach die Staudämme gebaut, haben wir im Wald Überleben gespielt. Das ist etwas, haben wir häufig gespielt. Also du musstest irgendwie, du bist abgestürzt mit dem Flugzeug oder irgendwie du warst gestrandet wie bei Robinson Crusoe, Robinson, nicht Robertson, Robinson Crusoe, und musstest dann irgendwie überleben. Es ging ganz oft ums Überleben. Oder um Hütchen bauen. Später haben wir dann auch richtig professionelle große Hütten gebaut, mitten im Wald. Ne? Das heißt, wir haben eine Leiter hochgebaut, am Baum entlang bis zu den ersten Verästelungen und haben dann dort tatsächlich Baumhäuser dann errichtet. Sehr professionell mit richtigen Balken. Ne? Sind wir dann dahin gefahren, haben das zusammengeschraubt und zusammengehämmert, sind auch oft abgestürzt, haben uns furchtbar verletzt, landet im Krankenhaus und, und. Dann gab es auch noch so fiese Geschichten. Ne? Also irgendwann haben dann die Ältesten und Stärksten, zu denen gehörte ich nicht, die haben dann solche Regeln entwickelt. Ne? Wer darf in dieses Baumhaus? Wer hat einen Zugang? Wer darf da die Strickleiter hoch? Und dann gab es dort oben ein kleines Lädchen, haben die entwickelt mit so Süßigkeiten. Dann durftest du dir dort gegen Geldbeträge Süßigkeiten kaufen. Auch wenn keiner da war, musstest du dann 10, 20 Pfennig reinlegen und durftest du dir dann eine Süßigkeit nehmen aus so einer großen Box. Und das ist auch alles gezählt worden. Und wehe, du hast da irgendwie dich bereichert oder heimlich bedient, ohne zu zahlen. Das hat keiner getan, weil ich bin in einer Welt der Gewalt groß geworden. Mit Gewalt wurde alles geregelt und mit der Gewalt wurde auch alles kontrolliert. Heißt, dass wenn irgendjemand was getan hat, was er nicht tun durfte oder was jemand Älterem missfiel, dann ist er verhauen worden, ist geknebelt worden, ist gefesselt worden, ist irgendwo eingesperrt worden, an den Baum gefesselt worden, gefoltert worden, hatten wir sehr oft Foltern, also im Sinne von, du wirst an den Baum gefesselt und dann nehmen diese Rosenzweige oder so Dornbüsche und schlagen dir damit ins Gesicht oder ritzen dir die Haut auf oder ziehen dich nackt aus, nehmen dir die Kleider weg und dann musst du dann nackig nach Hause durch den Ort. All das sind Dinge, mit denen, das war für mich Alltag. Damit bin ich groß geworden. Ich glaube, ich habe mal eine Podcast-Folge dazu gemacht, alleine nur zum Thema meine Kindheit. Das ist aber nur für diejenigen, die das aushalten können. Achtung, Spoiler bzw. Triggerwarnung, ne? Ich bin extrem hart aufgewachsen. Also extrem hart, okay? Also so richtig extrem hart. Wer wissen will, wie ich aufgewachsen bin, ohne meinen Podcast zu hören, der muss einfach nur von Stephen King S lesen. Und wenn du das, nicht den Film, Achtung, der Film, der klammert sozusagen das Eigentliche der Geschichte aus, nämlich die Kindheit, ne? Konzentriert sich zu stark auf das Monster sozusagen. Aber im Buch selbst geht es fast weniger um das Monster als mehr um das eigene Monster in uns, beziehungsweise das monsterhafte Zusammenleben, die monsterhafte Kindheit, die Menschen wie ich dann hatten. Ja, gerade wenn du so örtlich, klein, ne, konservativ aufwächst, mit so ganz vielen seltsamen Schubladen und Stigmata und, aber gut, wir sind ja nicht bei den Details meiner Kindheit, sondern es geht mir eher darum, wie wir auch Kindheit erlebt oder verbracht haben. Und ich will euch ja mitnehmen in eure eigene Kindheit. Also, ne, wie sehr, seid ihr nach Hause gekommen? Wie habt ihr gespielt? Wo habt ihr gespielt? Was habe ich hier noch auf meinem Zettel? Freunde, hatten wir alleine zum Beispiel? Habt ihr oft alleine gespielt oder habt ihr oft euch mit Freunden getroffen? Durftet ihr oft bei denen zu Hause spielen? Ne, habt ihr noch deren Kinderzimmer in Erinnerung? Also wenn ihr jetzt mal eure Augen schließen würdet und geht durch das Kinderzimmer eurer Freunde, wisst ihr noch, wo was stand und welchen Gegenstand ihr besonders gerne mochtet oder auch gerne gehabt hättet? Ne, zum Beispiel hatte ein Freund von mir, der hatte ganz viele tolle Aufkleber. Die hätte ich auch gerne gehabt. Dann hatte der Verwandte in den USA, da ist er ein-, zweimal im Jahr hingereist, die kamen auch hierher. Und dann hatte der Dinge, die waren für uns oder für mich unvorstellbar. Der hatte einen Baseballhandschuh, einen Baseball- und Baseballschläger. Der hatte so amerikanische Fahnen. Der hatte so Tassen aus den USA. Ne, der hatte zum Beispiel so Getränkebecher. Das gab's gar nicht bei uns. Also so einen richtig großen 2-Liter-Getränkebecher mit so einem Trinkstrohhalm, den man so biegen konnte. Also mega coole Sachen. Das gab's bei uns gar nicht. Diese Familie hatte auch den ersten kleinen Mini-Fernseher. Das waren so große Fernseher. Die standen in der Küche. Ganz, ganz klein. Und immer wenn ich dahin kam, dachte ich mir, wow, krass, die haben einen Fernseher in der Küche. Die hatten auch diese großen Telefone, ne? Ich bin ja ein Kind der 80er, geboren 81. Und die hatten die ersten großen, riesigen, schnurlosen Telefone. Die fand ich mega. Also riesige Apparate waren das, ne? So hast du fast mit zwei Händen bedienen müssen, damit du das ans Ohr halten konntest. Und sind damit durchs Haus gelaufen. Das wirkte dann wie in diesen amerikanischen Sendungen, die wir gesehen haben. Groß geworden mit Alf und Al Bundy und also eine schrecklich nette Familie. Und noch ganz vielen Serien, Filmen der 80er Jahre, A-Team, MacGyver, Magnum gesehen. Und. Jetzt können wir uns darüber unterhalten, was ich als Kind alles gucken durfte. Ne? Also ich bin groß geworden mit sowas wie Alien, Rambo und wir sprechen hier von einem Alter von 6, 7, 8 Jahren. Also mit 8, 9 Jahren habe ich im Prinzip schon alles geguckt, was man gucken konnte. Und damit bin ich groß geworden. Aber auch das gehört jetzt nicht hier ins Video, weil wir reden ja nicht alleine einfach nur über meine Kindheit, sondern generell über das Thema Kindheit. Bleiben wir also bei dem Kinderzimmer eurer Freunde, ne? Also was für Gegenstände, wo habt ihr am liebsten gesessen? Ich weiß noch, ein Freund von mir, der hatte so eine krasse Elektroheizung. Ihr kennt noch diese Nachtspeicheröfen, diese gigantischen Dinger, riesengroß. Cool war an denen, die sind sofort warm geworden und du konntest dich so draufsetzen und dranlehnen. Und ich habe einfach super gerne bei dem übernachtet und habe dann dort gelegen, an dieser Heizung direkt, ne? Später hat man dann herausgefunden, sehr viel später, dass diese Dinger krebserregend sind. Also mal gucken, wie sich's mit meinem Leben, mit meiner Gesundheit verhält. Ne, generell hat man ja relativ viele Dinge herausgefunden, auch im Laufe der Zeit. 80er, 90er Jahre, beziehungsweise Anfang 2000 hat man herausgefunden, krebserregend, 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 alles Dinge, die ich gemacht habe, die ich konsumiert habe, die ich erlebt habe, mit denen ich mich auseinandergesetzt habe, die in meiner Gegenwart gebraucht, genutzt wurden. Also, es wird spannend, wenn es um mich und meine Gesundheit geht oder auch um die Gesundheit meiner Generation. Wir haben aus Teflonpfannen gegessen und haben die auch schön zerkratzt, ne? Also, da haben wir uns keine Gedanken darüber gemacht und heute ist allseits bekannt, dass Teflon fies krebserregend ist. Viele Menschen sind gestorben aufgrund der Chemikalie, die auch dafür verwendet wurde, um diese Beschichtung herzustellen. Und wer weiß, wie viele Menschen noch sterben werden wie ich, aufgrund dieser ganzen Krebserfahrungen, die wir oder Krebsdinger, die wir erlebt haben, die wir konsumiert haben, ob das jetzt Gegenstände waren, die wir benutzt haben oder Lebensmittel, die wir konsumiert haben oder Strahlungen, denen wir ausgesetzt waren, von denen damals noch keiner wusste oder die Leute wussten es, wie bei Teflon, wusste es jeder, ne? Also der Konzern kannte natürlich die Nebenwirkungen beziehungsweise das Gift, das in der Beschichtung steckte, aber sie haben es niemandem gesagt, weil sie so viel Geld damit verdient haben. Hätte ja keiner mehr gekauft sonst. Gibt's einen tollen Film jetzt auf Netflix, der ist verfilmt worden für diejenigen, die da mal recherchieren wollen zum Thema Teflon. Heißt Vergiftete Wahrheit, glaube ich. Müsst ihr mal gucken. Ja, also das ist das Zimmer, ne? Habt ihr oft übernachtet bei euren Freunden? Und wenn ja, wie habt ihr euch da gefühlt? Durftet ihr dann dort auch Fernsehen? Das ist ja auch so eine spannende Sache. Hattet ihr einen eigenen Fernseher? Durftet ihr dort viel Fernsehen? Wann habt ihr gefern? Also wann durftet ihr Fernsehen? Morgens zum Beispiel bei uns immer, ne? Sonntagmorgens war Disney Club. Disney Club kam, glaube ich, immer samstags nachmittags. Wiederholt wurde das dann nochmal Sonntagmorgens. Heißt heute, glaube ich, Tigerenten Club. Und damals hieß das Ganze Disney Club und war dann mit Antje, Ralf und Stefan. Ralf, der dann später sehr berühmt wurde. Antje wurde dann, ist, glaube ich, zu Dreisat gegangen. Was mit Ralf war, weiß ich gar nicht. Nee, mit Stefan war, mit Ralf ist ja Ralf Bauer. Ralf Bauer wurde dann mit Gegen den Wind. Habe ich super geliebt, diese Serie. Ralf Bauer und Hardy Krüger Junior in Gegen den Wind, alias Nick und Sven, die Surfer. Großartig. Ich habe das geliebt. Aber auch hier geht es gar nicht so stark um meine Dinge, sondern ich will mit euch mitnehmen auf diese Reise. Zu euren Kinderserien, Kinderfilmen, aber nicht nur einfach, was habt ihr geguckt, sondern wo habt ihr das geguckt und wann habt ihr das geguckt? Gab es auch so Familienrituale wie damals noch Wetten, dass und Co., ne? So Familienshows, das Glücksrad, gab es etwas, was ihr gemeinsam geguckt habt, Aktenzeichen XY ungelöst, wobei das natürlich auch schon war, wobei in meiner Generation war das völlig egal. Meine Generation, beziehungsweise viele meiner Generation, ich will es nicht mal pauschalisieren, und auch die Eltern, mit denen wir groß geworden sind, die haben nicht so viel Wert gelegt, vielleicht auch auf Altersfreigaben, beziehungsweise auf kindertauglich oder eben nicht. Wir sind ja auch groß geworden mit Piratenfilmen, mit Ritterfilmen, mit Cowboy und, Achtung, Indianerfilmen, so hieß das damals noch und so nenne ich es heute noch, weil es ein Kulturgut ist. Mit allem Respekt natürlich vor den vor dem Nutzen von Worten und auch der Bedeutung von Worten. Nichtsdestotrotz finde ich immer den historischen Kontext ganz wichtig. Damals gab es noch die Cowboy- und Indianerfilme und da gab es immer Mord und Totschlag, es gab immer Meuterei, es gab immer Krieg und es gab immer Tod und Verderben und Folter und alles. Damit sind wir groß geworden. Ja, ähnlich vielleicht auch heute wie die Computerspiele-Generation, wobei wir auch mit den Computerspielen groß geworden sind. Da gab es Sega und Amiga und der C64 und also Commodore und dann die erste Pentium-Reihe und das geile Modem. Mann, das waren noch Zeiten. Als du vorher irgendwie noch, keine Ahnung, nochmal auf Toilette gehen konntest, dir nochmal was zu trinken holen konntest, dir noch ein Brot schmieren konntest und irgendwie noch ein Problem gelöst hast und dabei noch Lego aufgebaut hast, während der Zeit konnte das Modem hochfahren und hat diese grandiosen Geräusche gemacht. Wunderbar. Hast dich also erstmal eingeloggt in dieses ominöse Internet und hast dann gechattet. Ne, damals gab es noch die richtigen Chats in den Foren und konntest dich noch als jemand ausgeben, der du gar nicht warst, wobei das ist heute auch noch möglich. Es gab noch Videotheken. Vor kurzem habe ich eine gesehen. Wo, ah, da geht mein Herz auf. Eine Videothek, Leute, ehrlich, eine Videothek. Es gab zwar keine VHS mehr. Oder Video 2000, die Älteren von euch kennen das noch. Eine große Innovation, eine Videokassette nicht nur 90 oder 120 Minuten lang zu machen, sondern über 240 Minuten passten auf dieses Video 2000 drauf. Konnte aber auch nicht von jedem Videorekorder abgespielt werden. Dann gab es irgendwann ja die DVDs, Wahnsinn, ne? Riesige Errungenschaft. Und dann die Blu-rays und damit verschwanden dann auch, mit dem Streaming verschwand ja dann auch die Videothek. Und ich weiß noch früher mit den Videos ausleihen, die musstest du dann zurückgeben. Erstmal sagen, in einem Tag zurückgeben, 2 oder 3 Tagen, konntest auch eine Woche, aber war sehr teuer. Eine Woche ausleihen, musstest auch immer zurückspulen. Ganz wichtig, weil wenn du es nicht zurückgespult hast, dann musstest du immer eine D-Mark extra zahlen. So war das bei uns früher. Genau, also kommen wir nochmal zurück zu diesem Thema Kinderzimmer. Ne? Also versetzt euch, das macht total viel Spaß. Ich habe mir mal die Zeit genommen, habe mich mal hingesetzt, die Augen zugemacht und die Kinderzimmer meiner Freunde aufgezeichnet. Auch meine eigenen Kinderzimmer, die ich hatte. Wir sind zweimal umgezogen. Und wie sah das aus? Wo hing was? Ne, was davon habe ich noch? Was davon haben meine Eltern verkauft oder verschenkt oder an die Nächsten weitergegeben? Keine Ahnung. Wo sind diese Gegenstände? Auch was für einen Bezug haben wir zu Gegenständen? Ne? Die sind ja manchmal extrem emotional aufgeladen. Das Kuscheltier, das Messer. Ich hatte zum Beispiel so ein Rambo-Messer. Alle wollten damals das Rambo-Messer. Das Besondere an dem Rambo-Messer war, du konntest es oben aufschrauben. Erstmal war da oben ein Kompass dran. Ganz wichtig, klar, weil wir durften uns ja nicht verirren. Und dann konntest du das aufschrauben, den Griff oben, ne? den Kompass abgeschraubt und innen drin war das Überlebensset. Ja, da waren Streichhölzer drin und da waren eine Pinzette war da drin und Nadel und Faden. Klar, du musstest ja deine Wunden selber zunähen. Das waren noch magische Zeiten, wenn ich daran zurückblicke. Ich weiß natürlich aus heutiger neurobiologischer oder psychologischer Sicht, dass die meisten Erinnerungen nur noch zu 50% stimmen, beziehungsweise auch viele Erinnerungen sehr stark idealisiert oder schön gefärbt wurden. Auch Erinnerungen, die sehr brutal, brachial waren, Erinnerungen, die im Prinzip gar nicht so schön waren, aber jetzt sich schön anfühlen. Das ist der Nostalgieeffekt, den kennen viele, die auch ein bisschen älter sind, ne, dass sie so zurückschauen und denken, ach ja, wie schön. Schön war damals noch Pippi Langstrumpf gucken und Michel von Lönneberger. Und das ist sehr stark idealisiert, sehr schön gefärbt. Und dass die Gewalt, die gerade auch Michel erlebt hat oder auch Pippi Langstrumpf hat ja auch durchaus den einen oder anderen Räuber vermöbelt und oder Jungen vermöbelt. Und das sind Gewaltaspekte, die uns gar nicht mehr so präsent sind. Und da ist eher so, oh, ich will, dass unsere Kinder das auch mal schauen. Und als Pädagoge oder als psychologisch geschulter Mensch wird dir natürlich ziemlich schnell klar, Obacht, nur weil du eine schöne Erinnerung hast, daran heißt das doch lange nicht, dass das schön ist. Und wir müssen bei der Nostalgie immer aufpassen, die Nostalgie hat auch ihren Preis gehabt. Und den hat sie auch heute noch. Und wir können nicht alles eins zu eins nutzen, um dann einfach uns damit, unsere Kinder damit sozusagen großzuziehen. Nicht alles ist wirklich so safe und so sicher, wie wir es gerne hätten. Ich gucke mal, ob hier die Aufnahme auch wirklich läuft. Ja, nicht, dass ich hier rede und rede. Und ihr werdet dieses Video gar nicht sehen, weil es niemals aufgenommen wurde. Ja, was habe ich hier noch stehen auf meinem Zettelchen? Vorher anrufen oder einfach so vorbeikommen, das hatten wir ja schon. Unfug anstellen. Also wenn ihr euer Kinderzimmer mal skizziert habt, da aufgeschrieben habt, was da so alles war, was euch wichtig war, auch wann ihr den ersten Fernseher bekommen habt. Ne? Ich kann mich noch gut daran erinnern, wann ich meinen ersten Fernseher bekommen habe. Radios, Hörspiele, welche Hörspiele habe ich gehört, wann habe ich sie gehört? Wie war das eigentlich damals noch, wenn du ins Bett gegangen bist, was hast du denn ein Hörspiel angemacht? Keine Ahnung, Bibi Blocksberg, Benjamin Blümchen oder Jan Tenner oder Xanti und Disney-Hörspiel oder was auch immer, mit was ihr groß geworden seid, drei Fragezeichen, fünf Freunde etc. Jetzt bin ich gerade so, ne, wenn ich manchmal so stocke, ich bin dann so in diesen Hörspielen drin. Dann haben wir die Kassette reingeschoben, das Kassettendeck zugemacht, dann ging das an und dann sind wir eingeschlafen und dann ging das aus und hat so geklackt. Bin ich aufgewacht, habe die Kassette umgedreht und dann wieder versucht weiterzuschlafen. Oftmals ging das die ganze Nacht so durch. Ich weiß auch nicht, ob ihr Kuscheltiere hattet im Bett oder Kuschelkissen und Kuscheldecken und die hatten so einen bestimmten Geruch. Manche Sachen wurden auch gar nicht gewaschen, durften gar nicht gewaschen werden, damit sie diesen Geruch gar nicht verlieren. Einige von euch haben vielleicht diese Kuscheltiere, Kuscheldecken, Kuschelkissen noch. Keine Ahnung, ob ihr sie irgendwie in so einem Plastiksack drin habt, Vakuum verpackt oder ob ihr es auch wieder gewaschen habt. Ob eure Kinder jetzt sozusagen auch das bekommen. Ne? Es gibt ja viele, die heben Sachen auf und dann kriegen das die Kinder und die Kindeskinder und die Kindeskindeskinder und. Witzig ist dann, wenn man dann Fotos macht, dass du diese Gegenstände vielleicht dann auch siehst auf diesen Fotos, ne, der ersten Generation, der zweiten Generation, der dritten Generation und so weiter. Passiert ja auch manchmal mit so Konfirmationskleidchen oder Kommunionskleidchen oder auch Hochzeitskleider, ne, also das Brautkleid. Der Mama geht dann an die Tochter weiter, die Tochter trägt es vielleicht, wenn sie das körperlich, wenn das machbar ist, und vererbt es dann wieder an ihre Kinder weiter. Ja, also in dem Zimmer, ich sehe das noch, ich rieche auch noch, ich weiß noch, wie das riecht, mein Zimmer. Ich weiß noch, kenne noch die Stolperfallen, ich weiß noch, wie die Tür zugeht oder wie sie aufgeblieben ist oder beim Schlafen. Ich gehörte zu denen, da musste die Tür aufbleiben, das Licht im Flur sollte anbleiben, damit ein wenig Licht in das Zimmer kommt. Ich mochte es nicht dunkel. Heute zum Beispiel brauche ich es absolut dunkel und ruhig, absolut dunkel und ruhig. Und und damals war es dann das Gegenteil. Ja. Ach schön, darin zu schwelgen, wobei es auch viele unangenehme Erinnerungen gibt, aber auch sehr viele schöne. Also wo waren wir jetzt? Am Unfug anstellen, genau. Habt ihr Unfug angestellt? Also Unfug, ein altes Wort für Streiche gespielt. Und wenn ja, was waren das für Streiche? Was habt ihr versucht auch dazu, dadurch zu erlangen? Wolltet ihr ein Abenteuer erleben? Ging es darum, jemandem zu schaden? Also wir haben zum Beispiel, sind wir oft in die Gärten eingestiegen, haben dort dann Erdbeeren, Kirschen, Äpfel, Birnen geklaut, Mundraub nennt man das. sind auch oft erwischt worden und das war super spannend. Also oft haben wir es auch darauf angelegt, erwischt zu werden, weil du dann wegrennen kannst. Ne? Du bist dann sozusagen, du wirst erwischt und dann kommt der rausgelaufen, der Bauer, die Bäuerin, damals noch in meinem Umfeld, ihr wisst, 500 Seelendorf, gab es viele Landwirte noch. Oder auch die Leute kamen einfach raus und dann haben sie uns angeschrien und dann sind wir abgehauen. Schwierig war es, wenn wir auf den Kirschbäumen, Apfelbäumen gesessen haben, um dann dort uns an dem Obst zu bedienen. Und die standen dann da unten und haben dann mit der Mistgabel einfach nur gewartet. Ich bin groß geworden damit, dass erwachsene Kinder noch geschlagen haben, auch mit Gegenständen, sie auch schlimm verletzt haben. Und ich wurde sehr oft geschlagen, sehr schlimm verletzt, auch mit Gegenständen, Mistgabeln oder auch Knüppeln, Stöcken, die die Erwachsenen genutzt haben, um uns von den Bäumen zu holen. Und dann, wenn wir von den Bäumen gefallen sind, haben sie nochmal nach uns getreten oder auf uns drauf geschlagen oder mit den Knüppeln oder mit den Sträuchern, den Hecken oder was auch immer. Da waren die sehr kreativ und in meiner heutigen Lebensphase denke ich viel darüber nach, was die wohl erlebt haben müssen oder wie auch entfremdet die von sich und ihren eigenen Gefühlen und Bedürfnissen waren, dass sie anderen, vor allen Dingen Kindern, so etwas angetan haben. Na gut, andere Geschichte. Also, ich wüsste jetzt sehr gerne, ich würde super gerne jetzt mit euch da in den Austausch gehen und erfahren, was für Streiche ihr gespielt habt und wann ihr vielleicht auch Grenzen überschritten habt. Ne? Es gibt sowas wie zum Beispiel Erdbeeren klauen oder auch vom Kirschbaum die Kirschen klauen. Das ist vielleicht ein Streich, der ist vertretbar, der ist auch irgendwie noch süß. Wenngleich ist hier natürlich, wir als Pädagogen sind da ja mittlerweile sehr empfindlich, denn für uns geht es ja immer um die Metaebene, nämlich das ist Unrecht. Also dann ist es egal. Also es ist egal, ob du jetzt ein Spielzeug klaust oder ob du jetzt Erdbeeren klaust, weil du überschreitest eine Grenze des Rechts und des Respektes. Gleichzeitig so in meiner Erinnerung oder auch in dieser Emotion der Nostalgie bin ich da etwas gnädiger mit mir, auch wenn ich Pädagoge bin und denke mir, es waren halt nur Erdbeeren oder auch mal im Hühnerstall eingestiegen und dort die Eier geklaut. Aber wir haben natürlich auch fiese Sachen gemacht, wie zum Beispiel Scheiben eingeschmissen oder irgendwas kaputt gemacht, bewusst oder extra kaputt gemacht. Oft ging auch aus Versehen was kaputt. Aber wir haben hin und wieder auch natürlich jemanden beschädigt, Stifte von Mitschülern kaputt gemacht oder das Mäppchen versteckt, den Schulranzen versteckt oder die Sachen ausgeräumt oder auch mal weggeschmissen in die Mülltonne oder in die Bäche, ins Wasser geworfen und. Wir haben schon viele fiese Sachen gemacht, auch einander viele fiese Dinge angetan. Ich erinnere mich an so einfache Dinge, die sind schlimm, aber die in meinem Gehirn sind die noch so einfach abgespeichert, wie zum Beispiel Tunken. Das kennt ihr noch, ne? Du gehst mit Leuten schwimmen im See oder in so einem Brunnen. Also damals hatten wir so einen Brunnen, da sind wir oft schwimmen gegangen, da passten nur 3 Leute rein, aber sind wir halt reingesprungen. Oder im Schwimmbad und dann bist du getunkt worden und du hattest keine, das war wie sterben. Ne, da kam ein größerer, der wäre stärker, du hattest keine Chance, du konntest nicht schnell genug zum Rand, der hat dich gepackt und getunkt, bis du nicht mehr konntest und es war wie sterben. Und dann bist du hoch, hast Luft geschnappt und dann hat er dich direkt wieder untergetaucht. Und es war eine Entmachtung und eine Demütigung und eine, ja, ihr merkt, ich tauche da immer wieder ein, weil halt meine Kindheit extrem Gewalt bereichert war oder sehr gewalttätig war. Nennen wir es mal so. Ja, also, habt ihr Streiche gespielt? Und wenn ja, wem? Immer demselben. Und gab es auch so Figuren in eurem Ort? Ne, jetzt sind wir so bei Stars Hollow. Die Leute, die Gilmore Girls gucken, die wissen, wovon ich spreche. Wobei da ist das Positive. Also, man könnte fast sagen, Gilmore Girls oder Stars Hollow ist eine Vorbildfunktion in Sachen Inklusion. Also, ne, ein Ort hält zusammen, obwohl alle irgendwie sehr speziell sind. Und ich mag das ja, spezielle Menschen. Wie komme ich denn jetzt darauf? Genau, gab es in eurem Ort zum Beispiel spezielle Menschen? Leute, vor denen jeder Angst hatte, Streiche spielen, Klingelmännchen, habt ihr Klingelmännchen gespielt? Seid ihr nachts irgendwie raus und habt dann irgendwie wahllos auf Klingeln gedrückt und seid dann weggerannt? Also wir waren wirklich der Ortsschreck. Wahrscheinlich habe ich auch deswegen so oft auf die Fresse bekommen, auch von irgendwelchen Nachbarn, weil die sich gedacht haben, komm, du hast doch wieder heute Nacht bei mir Klingelmännchen gespielt. Für die, die das nicht kennen, ne, du gehst einfach nachts oder spätabends zu so einem Haus oder früh morgens und drückst einfach auf die Klingel und haust ab. Na, du machst die Leute wach, die kommen dann raus und gucken, wer ist da, da ist dann keiner. Ja, wie bin ich drauf gekommen? Genau, gab es skurrile Figuren oder Menschen mit Eigenarten in euren Orten? Das finde ich immer, ne, da gibt es ja manchmal solche Leute, so, ja, das ist der Nachbar, der ist bekannt dann dafür, das ist die alte Oma oder das alte Gretchen oder der alte Opa, der hat immer geschrien oder mit seinem Stock gewunken und dann hat man den extra geärgert oder eben nicht. Also gehörte man zu meinem Freundeskreis, ging es auch ganz oft darum, einfach anzuecken, einfach zu ärgern, jemanden zu stören. Das passiert halt, wenn Eltern ihre Kinder nicht sehen und nicht hören oder sie in Gewalt aufwachsen lassen, dass sie das im Prinzip eins zu eins übernehmen und das dann weitergeben. Was ich aber auch nicht pauschalisieren möchte. Ich gebe meine Gewalt, die ich erfahren habe, nicht an meine Kinder weiter. Das ist übrigens auch sehr interessant. Woher kommt das eigentlich, dass die Generation meiner Eltern hat viel Gewalt erlebt und die hat die Gewalt an mich weitergegeben, fast eins zu eins. Also in meiner, also ich habe die eins zu eins die Gewalt bekommen, die auch meine Eltern erlebt haben. Und jetzt könnte man ja meinen, naja, das ging ja von Generation zu Generation, aber mit mir endete das. Und warum? Also wieso habe ich die Fähigkeit entwickelt, diese Gewalt an meine Kinder und an die Menschen, die ich, mit denen ich lebe, nicht weiterzugeben, ne? Könnte man ja auch mal ein Video drüber machen. Wieso gelingt uns das? Oder auch, jetzt könnte man ein eigenes Video zum Thema Generation machen. Zum Beispiel zuhören, sich interessieren. Wieso gelang es mal der Generation meiner Eltern? Und damit möchte ich nicht immer pauschalisieren. Achtung, ich sag's einfach nur so. Ja, bitte. Ich will damit ich kenne eure Eltern ja gar nicht. Wieso gelang es denen nicht, einfach mal sich hinzusetzen und dem Kind zuzuhören, Interesse zu zeigen an dem Kind und das, was es machen möchte. Und auch wenn es etwas ist, was nicht der Konformität, dem Gehorsam entspricht oder der kulturellen, religiösen Gepflogenheiten des Ortes oder, ne, ihr kennt das so, was macht man so? Man muss einen schönen Vorgarten haben, man muss hübsch aussehen, das Kleid darf keine Flecken haben, so diese Geschichten. Warum? Verstehe ich überhaupt nicht. Also wem nützt das was? Außer dem Ansehen, das die Eltern wahren wollen, aber der kindlichen Entwicklung nützt das gar nichts. Aber es ging ja auch damals nicht um die kindliche Entwicklung, als mehr darum, dass das Kind in der Gesellschaft funktioniert und dafür wurde es diszipliniert oder mit Gewalt so in einen Rahmen gedrückt und mit Angst, Druck und Stress so in einen Rahmen gepresst, damit die Erwachsenen sich damit wohlgefühlt haben. Es ging ja nicht um das Wohlgefühl der Kinder. Ja, wie kam ich denn jetzt darauf? Also genau, ach so, die Generation, genau, haben die zugehört. Ich kann zum Beispiel mich voll und ganz auf meine Kinder einlassen. Ich höre super gerne zu. Ich bin interessiert in dem Leben anderer. Aber der Generation meiner Eltern fällt es extrem schwer, sich so darauf einzulassen, auch über Gefühle zu sprechen, ne? Wirklich zu sagen, wie ich mich fühle, nicht einfach nur zu sagen, ja gut oder schlecht, sondern wirklich, ich erkläre meine Gefühle, ich spreche über Ängste, über Sorgen, ich spreche über Intimitäten. Das konnten, also die Menschen der Generation meiner Eltern, die ich kenne, die meisten davon können das gar nicht. Niemand von denen, die ich kenne, kann das. Es ist auch kein Abrechnungsvideo, Achtung, wir sind jetzt hier nicht bei Rezo, Zerstörung meiner Eltern, der Generation meiner Eltern. Aber es ist schon auch ein Trauma da, das merkt ihr, sonst würde ich so gar nicht darüber sprechen. Und auch eine Verzweiflung, eine Verletzung darüber, dass das dieser Generation so nicht möglich erschien, während ich das jetzt kann. Und ich bin ja dann einfach die direkte Generation nach meiner Eltern. Und dann frage ich mich schon, wieso gelang denen das nicht, über die Gefühle zu sprechen und darüber, wie es ihnen geht und wovon sie träumen, was sie sich wünschen und über eigene Verletzungen, eigene Traumata. Ich kann darüber sprechen. Ich kann über alles sprechen, was mich betrifft und ich kann auch bei allem zuhören. Komisch irgendwie, dass ich das konnte und die nicht, obwohl ich bin ja unmittelbar die nächste Generation. Jetzt könnte man meinen, wenn ich jetzt so die dritte, vierte Generation wäre, dann hätte sich das nach und nach entwickelt. Nein, ich habe das scheinbar als Generation direkt entwickelt, während meine Eltern das nicht gemacht haben oder konnten, beziehungsweise auch die ganzen Eltern meiner Freundinnen und Freunde. Deswegen sage ich diese Generation, die ich kennengelernt habe. Ja. Wie kam man dazu? Unfug anstellen und strafen. Wie wurdet ihr zum Beispiel bestraft? Genau. Seid ihr geschlagen worden? Habt ihr Hausarrest bekommen? Fernsehverbot? Damals gab es ja noch so kuriose Strafen, wobei die gibt's heute immer noch. Also eine kuriose Strafe ist für mich, wenn die Strafe nichts mit der Tat zu tun hat. Außerdem müsste man ja mal generell über das Wort Strafen nachdenken. Wir könnten jetzt sagen, ist das Wort Strafe das gleiche wie eine Konsequenz oder eine Sanktion? Wie in der Kita-Szene, wir reden uns ja auch gerne mal die Welt schön. Wir sagen dann, nee, wir bestrafen unsere Kinder nicht. Wir bringen sie in Kontakt mit Ursache und Wirkung. Ne? Dann hat er was ausgelöst, beziehungsweise er hat was gemacht. Darauf folgte eine Reaktion, eine Aktion, Reaktion, Kausalität eben. Und dann musste er jetzt einfach mal eine halbe Stunde auf seinem Stühlchen sitzen und dabei zugucken, wie die anderen spielen. Aber das ist ja keine Bestrafung, sondern wir ziehen ihn nun mal raus, um sich und die anderen zu schützen. Jetzt können wir lange darüber sprechen, ist das Wort Glauberei oder am Ende dann doch eine Bestrafung? Aber bleiben wir mal, gehen wir mal von der Kita-Szene aus wieder in die Welt da draußen, in der wir alle wohnen. Wie seid ihr bestraft worden? Und wie ging's euch mit dieser Strafe und wie bestraft ihr heute? Ich denke, wir alle sind natürlich immer in einem Bereich, wo es um Aktion und Reaktion geht. Das heißt, das Kind macht etwas und wir reagieren darauf. Und wie reagiert ihr darauf? Ist ja egal, ob ihr es jetzt Strafe, Konsequenz, Sanktion oder was auch immer nennt. Ne? Und seid ihr zufrieden damit? Gibt es auch manchmal Momente, wo ihr solche paradoxen Strafmuster etabliert, wie zum Beispiel, das Kind hat nicht angerufen, ist zu spät nach Hause gekommen, hat etwas aus Versehen kaputt gemacht oder hat es extra kaputt gemacht und kriegt dann Hausarrest, Spielverbot, Fernsehverbot oder heutzutage würde man sagen Tablet, Handyverbot etc. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun, aber man versucht einfach über ein Druckmittel, also wir finden etwas, was dem Kind gefällt und entziehen ihm das einfach. Oder ein Strafmuster von früher war auch ganz oft, wir wussten, was dem Kind nicht gefällt und das musste es dann tun. Ne? Strafarbeiten zum Beispiel. Ne? Auch wie nachsitzen. Ist ja nicht ein Entzug der Zeit, weil Kinder oft noch nicht ein Gefühl für Zeit haben, sondern Strafsitzen ist auch oft, du bleibst länger, aber das Längerbleiben ist nicht die Strafe. Die eigentliche Strafe ist, jetzt machst du was, was du nicht machen willst. Zum Beispiel schreibst du Texte ab, musst irgendwie was durchlesen, musst irgendwie nochmal was schreiben. Und das macht dann keine Freude, keinen Spaß. Interessant auch, da sollte sich die Schule mal überlegen, wenn das heute immer noch so ist. Und es gibt Schulen, die machen das noch so, wie das wohl wirkt, wenn du mit dir selbst bestrafst. Also die Schule leidet unter einem schlechten Ruf. Ne? Kinder haben keinen Bock auf die Schule. Die Lehrer ärgert es. Es wäre natürlich toll, wenn die Lehrer, wenn die Schüler die Schule geil finden würden. Aber wenn man dann nachsitzen muss und muss dann als Strafarbeit oder Strafe etwas abschreiben oder etwas lesen, wisst ihr, was ich meine? Dann bestrafst du die Kinder mit etwas, was sie ja schön finden sollten. Aber sie finden es ja nicht schön. Und das ist dann ein Kreislauf. Das ist ja ein Todeskreislauf. Ne? Die Schule würde besser funktionieren, wenn die Kinder das mögen würden. Aber alle wissen, sie mögen die Schule nicht. Und dann nutzt man das auch noch, um sie damit zu bestrafen. Eigentlich ist es ja auch eine Demütigung. Auch darüber könnten wir mal sprechen. Wann ist eine Strafe eher eine Demütigung? Wann geht es gar nicht darum, dem Kind dabei zu helfen, sich an Regeln zu halten? Das klingt ja schon ganz anders, ne? Also ich helfe dem Kind dabei, für sich einen Rahmen zu finden, darauf zu achten, bei dem, was es sagt, was es tut. Immer auch daran zu denken, wie es anderen damit geht oder welche Regeln wir in der Gemeinschaft etabliert haben, damit die Gemeinschaft funktioniert. Dann helfen wir dem Kind, diese Regeln immer wieder ins Bewusstsein zu rufen und sich und das Verhalten anzupassen, aber nicht, weil es das muss, als im Sinne von die tote Regel ist, ja, eine tote Regel ist einfach eine Regel. Die hat keinen Mehrwert im ersten Moment, außer ich habe Macht, ich diktiere die Regel. Hinter einer guten Regel steckt ja, eine gute Regel ist ja ein Werkzeug, um einen Wert zu schützen. Ne? Ein Werkzeug, das den Wert schützt. Eine gute Regel dient also nicht dazu, um dich einzusperren, einzugrenzen, zu demütigen, zu diskriminieren, dich zu kaputt zu machen, dich zu beschädigen, sondern eine gute Regel hilft dir dabei als Werkzeug, wie ein Zauberstab bei Harry Potter, hilft dir dabei, moralisch, ethisch und gesetzlich in einem Rahmen zu bleiben, in dem sich alle wohlfühlen. Dafür sind ja Regeln gedacht. Viele Erwachsene haben das noch nicht kapiert. Ne, wenn du Regeln in einem Team etablierst, haben alle so den Eindruck, ja, jetzt wird meine Autonomie eingegrenzt, mein Mitbestimmungsrecht, jetzt wird hier Macht und Druck ausgeübt, jetzt empfinde ich Stress bei dem Einhalten der Regel, ich habe nicht mitbestimmt bei dieser Regel, also diese persönlichen Betroffenheit, die Egos, die dann ne, richtig groß werden und die Eskalation, die dann sozusagen dadurch steigt und ich sag den Leuten immer, okay, passt mal auf, lasst uns nochmal ganz zum Anfang zurück. Die Regel ist nicht dazu da, um euch zu ärgern oder um eure Autonomie einzugrenzen oder um euch zu diskriminieren oder zu beleidigen oder zu verletzen. Die Regel ist einfach nur ein Werkzeug, das den Wert schützt. Ne? Und du willst doch auch den Wert der Verlässlichkeit, der Verbindlichkeit, des Respektes, der Dankbarkeit, der Wertschätzung, des Friedens, der Freiheit, der Demokratie. Das sind doch alles Werte. Und damit wir diese Werte, damit es uns einfacher fällt, diese Werte zu schützen, haben wir Regeln, Werkzeuge etabliert, die uns dabei helfen, die Werte zu schützen. Auch vor uns selbst, vor unserem eigenen Ego. Aber manche haben scheinbar ein so großes Ego oder eine so dramatische Verletzung oder ein so großes Trauma, dass ihnen dann diese Werkzeuge irgendwie als Belastung erscheinen und dann setzen sie sich darüber hinweg und haben noch nicht verstanden, dass sie sich, wenn sie sich über Regeln hinwegsetzen, sie sich auch über Werte hinwegsetzen. Ganz wichtig, ne? Das ist genauso wie wenn ich bei Rot über die Ampel fahre, setze ich mich nicht einfach nur über die Regel hinweg. Ich setze mich über den Wert hinweg. Der Wert ist Schutz und Sicherheit. Das ist einer der elementarsten Werte, für die wir Menschen stehen. Das ist ein Grundbedürfnis. Und ich setze mich einfach, weil ich jetzt zu spät zum Arzt kommen könnte oder weil ich denke, ich habe das gottgegebene Recht, bei Rot über die Ampel zu fahren. Ich habe Zeitdruck, ich komme sonst zu spät oder was auch immer. Ich fahre jetzt einfach drüber. Damit habe ich mit der Regel gebrochen. Aber ist hier nur eine Regel? Nee, ist es eben nicht. Es ist nie einfach nur eine Regel, gegen die ich verstoße. Es ist ein Wert, gegen den ich verstoße. Im besten Fall natürlich. Es gibt auch sinnlose Regeln, wenn ich gegen die verstoße, verletze ich keinen Wert, sondern es ist einfach eine Regel, die entwickelt wurde von Menschen, die Macht haben und Macht behalten wollen, sie nicht verlieren wollen. Deswegen haben die Regeln auf Kosten von Moralethik und Demokratie, also auch von Gesetzen, also auf Kosten, nicht zugunsten, auf Kosten. Und die dienen nicht der Mitmenschlichkeit, diese Regeln dienen der Macht, der Kontrolle. Dem eigenen Ego, was auch immer. Ich guck mal hier, ich sehe jetzt gar nicht mehr die Zeit. Wie viel Zeit haben wir denn noch? Oh, 40 Minuten. Sorry, wenn ich mich manchmal so räuspere. Ich hoffe, das hört mir nicht zu stark. Es nervt euch nicht. Es kommt manchmal, wenn ich so in meiner Energie bin. Ne? Wenn ein Thema mich sehr beschäftigt, dann glaube ich, atme ich nicht korrekt und bin in meiner Stimmfarbe einfach zu angestrengt und dadurch räuspere ich mich manchmal, weil dann einfach, ihr merkt vielleicht auch, die Stimme wird dann tiefer, wie jetzt, ne, rauer. Obwohl, das kann ja auch ganz angenehm sein. So, das war das Thema. Genau, Freizeiten habe ich bei mir noch stehen. Als Kind zum Beispiel, seid ihr da oft auf Freizeit gefahren? Musstet ihr auf Freizeit fahren? In den Sommerferien, Osterferien, Winterferien etc., meistens ja Sommerferien. Also ich zum Beispiel war auf Fahrradfreizeiten, Abenteuerfreizeiten, Städtefreizeiten. Da bin ich alleine hingeschickt worden, schon sehr, sehr früh. Ich glaube, mit 9 oder mit 10 Jahren bin ich schon auf Freizeit geschickt worden. Für 3, 4, 5 Wochen war ich dann weg von zu Hause und war dann oft, ich hatte schöne Freizeiten und manche Freizeiten waren die absolute Hölle, weil die Betreuerinnen und Betreuer auf dieser Freizeit fies waren, gemein waren, bösartig waren, diskriminierend, verletzend. Oder was auch immer. Ich hatte aber auch viele schöne Freizeiten, auf denen ich viel erlebt habe. Die erste Liebe, der erste Kuss, Abenteuer, spannende Funde gemacht habe. Ich weiß noch, ich habe mal einen Ring gefunden. Den habe ich heute noch. Also einen Goldring. Das ist ein Ehering, da steht auch was drin. Es war irgendwo. Wo war das? Nicht Frankreich, Griechenland. Ich war auf einer Freizeit in Griechenland, habe dort einen Ring gefunden, und den habe ich heute noch, ne? Den habe ich beim Tauchen gefunden als Kind und habe den dann ja behalten, weil wem sollte ich den auch abgeben? Beziehungsweise hätte ich vielleicht machen können, dem Fundbüro. Wer weiß, wie lange dieser Ring schon dort gelegen hat. Leider stand kein Datum drin in dem Ring, aber da steht was. Ich habe es nie übersetzen lassen. Interessant, ich habe es nie übersetzen lassen. Ich glaube, ich mache das mal. Ich nehm den Ring mal mit in ein griechisches Restaurant oder zu irgendeinem Griechen, den ich kenne, und dann frage ich die mal, was da drin steht. Wird mal spannend. Ja, ich habe viele tolle Dinge gefunden, die ich dann mitgenommen habe aus dem Urlaub. Heute muss man da ja vorsichtig sein mit Dingen, ne, Gegenständen, Steinen etc., die man im Urlaub findet, je nachdem in welchem Land und die dann mitnimmt. Wird man am Zoll vielleicht aufgehalten und dann wohlmöglich auch vielleicht verhaftet. Muss aufpassen. Handelt sich dann direkt auch um ein historisches Kulturgut. Gibt es ja auch berühmte Fälle aus den letzten Jahren. Ja, Freizeiten. Könnt ihr euch noch daran erinnern? Auch so dieses heimlich nachts, ne? Also du bist nachts aus dem Bett gestiegen, bist dann in das Zimmer der Mädchen gegangen oder hast dich mit deinen Kumpels nochmal verabredet, bist aus den Fenstern gestiegen, hast dann tagsüber versucht, eine Leiter in Richtung Fenster zu stellen, damit du abends aus dem Fenster aussteigen konntest, um dann heimlich Dinge zu machen, wie zum Beispiel dir ein Bier zu kaufen, und du hast Bier organisiert und hast dann heimlich Bier getrunken und du bist einfach nur weggelaufen, stundenlang irgendwo nachts spazieren gegangen, hast dich gegruselt, was wir auch nachts gemacht haben, Nachtspaziergänge oder so Geistergeschichten erzählt, Feuerchen gemacht. Also wir haben auch viele gemeingefährliche Dinge getan. Haben uns zum Beispiel ganz oft auf Häuserdächer gelegt. Das war so ein Spleen von mir und meinen Freunden damals schon, dass wir Leitern besorgt haben irgendwo. Also wir haben versucht, irgendwie auf das Dach zu klettern von Häusern. Und dann haben wir uns auf das Dach gelegt. Und zwar so, könnt ihr euch vorstellen, die haben ja oft diesen Schneefang, ne, so ein Gitter ganz am Ende des Dachs. Und dann haben wir uns direkt aufs Dach gelehnt und mit den Füßen haben wir auf dem Schneefang gestanden. Und dann haben wir Sterne geguckt die ganze Nacht durch. Manchmal haben wir auch einfach draußen geschlafen, mit Decken oder mit einem Schlafsack, den wir dabei hatten, haben uns einfach irgendwo draußen in die Wiese gelegt. Also auch das ist etwas, was ich sehr vermisse, Unbeschwertheit, kindliche Unbeschwertheit. Das war schon schön auch, ja. Wir waren oft auf uns allein gestellt, manchmal war es aber auch schön. Du hast viele Dinge gelernt, also zu überleben, zu deinem Recht zu kommen, dich zu beschützen. Wir haben natürlich auch oft Dinge getan, um das zu bekommen, ne, den Schutz, die nicht redlich, die nicht sehr ethisch waren. Aber wir haben auch viel Kraft entwickelt, viel Mut, haben viel Angst erlitten und aushalten dürfen müssen, dadurch aber auch eine gewisse Stärke entwickelt. Also es ist so ein Yin und Yang. Einerseits bin ich heute froh über die Fähigkeiten, die ich habe. Andererseits habe ich dafür schlimme Dinge erleben müssen, um diese Fähigkeiten zu entwickeln. Und ja, ich glaube mittlerweile auch als Pädagoge weiß ich, naja, du kannst auch gewisse Stärken entwickeln, ohne dass du durch das Tal der Angst, der Scham, der Schuld oder der Gewalt durch musst. Also das geht heute viel besser. Das muss man nicht alles so erleben, wie ich das damals erlebt habe. Aber ja, das waren spannende Geschichten, die wir auch verrückte, viele verrückte Dinge, auch so ganz naive Dinge. Ich erinnere mich noch an die ganzen Abenteuer, die Zeltabende, die wir gemacht haben. Wir sind so mit 10, 11 Jahren ganz oft weg zelten gegangen, sind dann am Wochenende einfach raus und haben dann dort irgendwo im Wald oder auf einer Wiese mit dem Zelt übernachtet, haben Feuer gemacht. Damals war das so, also Feuer war so was ganz Normales. Ne, heute dürftest du nirgendwo mehr ein Feuer machen. Damals war das für uns völlig normal. Hast du dann gegrillt oder halt einfach Dosen ins Feuer gestellt, die du am besten vorher öffnest. Auch das haben wir damals nicht getan. Dosen einfach im verschlossenen Zustand ins Feuer gestellt. So naiv waren wir, die dann explodiert sind. Wobei wir es auch darauf angelegt haben. Allerdings weiß ich noch, ein Freund von mir hatte ein neues Zelt bekommen zu Weihnachten und das wollten wir dann im Sommer ausprobieren, haben es direkt in der Nähe des Feuers aufgebaut und dann haben wir eine Dose Ravioli in das Feuer gestellt und wir saßen drumrum und haben Witze gemacht und dann ist das Ding explodiert und diese ultra heißen Ravioli sind aufs Zelt, genauso wie die Asche, ne? Ist ja alles wie eine Explosion. Wir sind erstmal so zurückgeschreckt, haben geschrien und hatten dann natürlich auch Brandblasen, aber das Zelt war richtig derbe verbrannt, weil die ganzen heißen Ravioli und die heiße Asche und sowas aufs Zelt durchgebrannt, das Zelt war am Arsch. Und mein Freund ist direkt von seinen Eltern verhauen worden. Ganz viele Freunde sind mit Gewalt groß geworden durch ihre Eltern und die sind dann einfach auch geschlagen worden. Ich war dann oft auch dabei, also ne, wir haben dann zugeguckt, wie die geschlagen wurden. Und wenn du Pech hattest, bist du von denen auch geschlagen worden. Meine Eltern zum Beispiel hätten da nie ein Fass aufgemacht. Ich bin auch von Lehrern geschlagen worden. Nicht nur das, ich bin ja nicht nur geschlagen worden, Lehrer haben Schlüssel nach mir geworfen oder auch nach den anderen Schülerinnen und Schülern. Mit dem Stock wurde ich noch geschlagen, wir haben Schlüssel in den Kopf gebohrt bekommen, mussten in der Ecke stehen, ne, uns schämen, mussten draußen die Türklinke noch runtergehalten. Also all diese Dinge, ich bin noch mit denen groß geworden, die meisten von euch nur aus Filmen kennen, bei Pepe der Paukerschreck oder sowas, irgendwelche alten Lehrer-Schüler-Filme aus den 50er, 60er Jahren. Genau, also damit bin ich noch groß geworden. Ich hatte noch Lehrer, die das selber erlebt haben und die das einfach weitergegeben hatten an uns Schüler. Ja, Ohrfeigen und Co., Schläge auf den Hintern. Das war meine Realität, mein Alltag. Hatte der dann auch bekommen, genau. Ja, ich glaube, wir sind drüber über die Zeit, oder? Mal gucken. 48, mache ja meistens 50 Minuten. Ich könnte wahrscheinlich noch ganz viel über die Kindheit sprechen. Über Bücher, Comics zum Beispiel. Habt ihr Comics gelesen oder Bücher? Wenn ja, welche? Und Was waren eure Lieblingskleidungsstücke? Ihr hattet bestimmt auch so vielleicht Hosen oder Schuhe oder Jacken, die ihr gerne angezogen habt. Vielleicht habt ihr auch schon irgendwie coole Dinge gemacht, ne? Selber Videos gedreht. Ich habe sehr viele Videos, ne? Der Freund, der Verwandte in den USA hatte, der hatte früher eine Kamera. Der hatte vor uns allen schon eine Kamera. Und dann hat er ganz viel gefilmt und wir haben diese Filme alle bekommen, zum Glück. Und deswegen habe ich sehr viel Filmmaterial aus meiner Kindheit und Jugendzeit. Auch mein Vater hat schon viel gefilmt, auch mit V8-Kamera, ne? Das sind die Dinger, die drehen sich so mit den Projektoren, die man dann noch so an die Wand wirft. Und das ist sehr schön, dass ich dieses ganze Material habe. Außerdem habe euch das gezeigt, diese Familienchronik. Mein Vater hat eine Familienchronik geschrieben und das ist eine richtig große Familienchronik und über diese Familienchronik habe ich sehr viel über meine Familie herausgefunden, wie die groß geworden sind, woher die kamen, die Stammbäume, alles da drin, was die so erlebt haben, die ganzen Geschichten, auch Familiengeheimnisse, ne? Auch Dinge, die so passiert sind in den Kriegszeiten und was dann nach dem Krieg passiert ist und wie man sich so zusammengefunden hat, auch die Art und Weise, wir könnten auch darüber sprechen, wie ihr als Kinder zum Beispiel, was für einen Bezug ihr zu Pflanzen und Tieren hattet, ne? Also, wir hatten so eine sehr ambivalente Beziehung zu Tieren. Ich bin ja groß geworden in so einem kleinen Ort, wo auch geschlachtet wurde. Ich musste schlachten. Also, das ging gar nicht anders, wenn du selber nicht geschlachtet hast. Als Kind in dem Ort, dann wurdest du nicht nur verpönt und ausgegrenzt, du wurdest einfach schlichtweg verhauen, ne? Weil du dann eine Memme warst. Und Memmen wurden in in dieser Gegend nicht geduldet. Also hast du ganz viele Dinge getan als Kind, die du eigentlich niemals tun wolltest. Ergo habe ich auch Tiere getötet, ne? Schweine mit dem Bolzen oder auch Kühe mit dem Bolzen erschossen. Als Jugendlicher dann auch, beziehungsweise als, ja, eher als Kind müsste man sagen. Also wir reden jetzt hier von einem Alter zwischen 8 und 12 Jahren. In dieser Zeit zwischen 8 und 12 musste ich Hühner schlachten, das heißt Kopf abschlagen mit der Axt. Und die ausbluten lassen, beziehungsweise dann rupfen, genauso wie Schweine. Wir durften die dann auch mit ausnehmen. Ne? Immer war der Metzger natürlich dabei. Achtung, falls jetzt einige denken, so Andreas, was ist jetzt hier los? Nein, das war natürlich alles immer bei den Bauern. Ne? Der Bauer hat die Hühner geschlachtet, wir mussten die dann auch mitschlachten. Also wir mussten immer das tun, was er auch getan hat, um abgehärtet zu werden. Das waren einfach auch die Zeiten. Die Erwachsenen fanden das wichtig und die hatten auch noch keine Vorstellung von Traumata der Kinder etc. Ergo mussten wir natürlich auch Schweine und Kühe töten. Wir mussten auch gewisse Gliedmaßen zerschneiden und so. Ich will euch jetzt aber damit nicht jetzt irgendwie ekeln oder sowas. Also das war einfach gang und gäbe. Ja, genau, wo sind wir? Keine Ahnung. Ich glaube, wir können hier mal einen Cut machen, oder? Ich glaube, wir haben jetzt hier ganz viel aufgemacht. Als letztes habe ich über Comics gesprochen. Ich muss aufpassen, sonst rede ich jetzt immer und immer weiter. Zeichnen, ne? Ob ihr viel gezeichnet habt zum Beispiel, viele oder gemalt habt oder was für Spiele ihr selber erfunden habt, das ist ja cool. So Hüpfspiele auf der Straße mit Kreide gemalt oder irgendwelche Stockspiele mit dem Reifen oder ihr habt euch eigene Pläne entwickelt, Turniere entwickelt und und. Also da gibt es ja so viele tolle Erinnerungen auch. Das Thema Kindheit finde ich ganz fruchtbar und vielleicht lade ich euch jetzt mal dazu ein, eure Kindheit gerne auch zumindest einige Aspekte hier mit mir zu teilen über die Kommentare. Oder auch mal eure Kindheit zu reflektieren, zu hinterfragen, ne? Was war das für eine Kindheit? Wie viel wisst ihr noch davon? Und vor allen Dingen, wie haben andere eure Kindheit erlebt? Also fragt eure Eltern, Tanten, Onkels, Oma, Opas, Freunde, die Eltern der Freunde. Wie habt ihr mich als Kind erlebt? Und wie habt ihr meine Freundschaft zu eurem Sohn, zu eurer Tochter erlebt? Was für Streiche habe ich gespielt, an die ich womöglich mich gar nicht mehr erinnere? Wie nett war ich? Wie freundlich war ich? Ne? Oder was für ein Spleen hatte ich? Also welche Neurosen hatte ich als Kind? Vielleicht immer Hände waschen, immer saubere Kleidung, beim Essen niemals mit den Händen essen oder erst recht mit den Händen essen, ne? Oder habe ich mir mal Geschichten überlegt beim Essen, sowas. Also Kinder haben ja oft so auch so ein Spleen, wie gesagt, so was leicht Neurotisches, auch immer so auf gewisse Steine zu gehen, um nicht auf die Kanten der Steine zu treten. Oder immer den gleichen Weg zur Schule zu gehen oder zum Kindergarten. Ich bin zum Beispiel noch alleine in den Kindergarten gegangen, ne? Also das ist so, ab 3 bin ich in den Kindergarten gekommen und ganz oft musste ich noch alleine auch hingehen. Geschweige denn, dass ich auch alleine mit dem Bus, ich musste sowieso generell ganz viele Dinge alleine tun. Das machen die heutigen Kinder gar nicht mehr. Ich erlebe seltenst noch, dass Kinder irgendwas alleine machen. Alleine zum Bäcker gehen, allein auch früh. Also mit 6 Jahren finde ich, das ist völlig legitim, auch mit 5 Jahren zum Bäcker in dem gleichen Ort zu gehen oder zum Metzger. Da trauen viele Eltern den Kindern das gar nicht mehr zu oder haben auch direkt Angst, dass das Kind dann direkt auch irgendwie von irgendeinem Fremden in einen Minivan mit schwarzen Scheiben gezogen wird oder sowas. Wenn du dir mal die Raten anguckst, also die Zahlen, ne, du guckst dir einfach mal die Kriminalstatistiken an, das mache ich jedes Jahr und guck, okay, welche Straftaten gibt es auch mit Kindern? Und dann siehst du einfach, naja, also das, was den Kindern zustößt, wenn sie alleine unterwegs sind, diese Fälle sind in der absoluten Minderheit zu den Kindern, denen gar nichts passiert. Und es ist immer wichtig, auch abzuwägen, ähnlich wie ein Kind balanciert auf dem Baumstamm, lässt du es balancieren und damit eine wirklich spannende Erfahrung machen, die wichtig ist für die eigene Entwicklung, oder lässt du es nicht balancieren und nimmst dem Kind damit die Erfahrung, gibst ihm aber womöglich damit der sehr viel Sicherheit. Und genauso ist das auch, also ich bin ein Fan davon, auch viele Risiken einzugehen, auch meinen Kindern kalkulierbare Risiken, also abwägbare Risiken auch zuzumuten, damit sie diese wunderbare Erfahrung machen, mit dem ganz kleinen Risiko, dass halt auch mal was passieren kann. Ja, ich glaube, wir machen hier einen Cut, oder? Es war wie immer wunderschön. Ich liebe das mit euch einfach so in meinen Gedanken. Ne? Ich liebe das, wenn ich mit euch so im Kontakt bin und die Tür einfach aufmache und es purzelt alles so raus. Ich liebe das. Und genauso mache ich das auf meinen Teamtagen oder meinen Seminaren, dass ich eine Atmosphäre entwickle, in denen die Dinge einfach mal geöffnet werden können, mit einem guten Vertrauen, mit einer guten Sicherheit, und dem Wissen, dass die anderen wohlwollend mit mir sind und kein Druck, kein Stress oder kein schlechtes Gewissen ausgelöst wird oder keine Ängste, keine Manipulation etc., sondern du darfst einfach mal sein. Du bist einfach mal so, wie du bist, richtig. Auch bei dem, was du nicht richtig gemacht hast, bist du einfach mal richtig darin, es jetzt zu erzählen und mit den anderen zu teilen. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass wir auch das den Menschen vermitteln da draußen. Dass wir ein bisschen gnädiger werden. Ich glaube, das ist etwas, womit ich mich sehr beschäftige in letzter Zeit. Gnädiger mit mir, gnädiger mit den anderen, wohlwollender. Wohlwollend heißt, ich gehe nicht davon aus, dass der andere prinzipiell böse ist oder böse Absichten hegt, sondern ich gehe prinzipiell mal davon aus, dass der andere es gut gemeint hat, nur Scheiße gemacht hat, oder dass er einfach nicht drüber nachgedacht hat und dass es halt einfach passiert ist, weil er nun mal auch das Resultat seiner Kindheit, seiner Erfahrungen ist. Und er im Prinzip niemanden hatte, der ihn dahingehend begleitet hat. Also könnte ich ja derjenige sein, der ihn dahingehend Sicherheit und Halt bietet oder einfach auch nur mal zuhört. Ne? Ich glaube, das ist ohnehin eine Fähigkeit, die in den letzten Jahren, Jahrzehnten sehr stark, also ich vermisse diese Fähigkeit, dass Menschen zuhören, dass sie interessiert sind, dass sie nachfragen. Ne? Was machst du gerne? Warum machst du das gerne? Was begeistert dich daran? Was macht dir Angst? Was liebst du? Was schmeckt dir? Was ist da, ne, all diese Dinge, die man nur noch in Poesiealben findet, und das ist das, was dann nur noch Kinder machen, aber nicht mehr Erwachsene. Immer wieder mal, und nicht nur einmal im Leben, sondern immer wieder mal zu fragen, was ist aktuell deine Lieblingsfarbe, dein Lieblingstier? Wenn du heute wegziehen könntest, wohin würdest du ziehen? Wenn du selber ein Buch schreiben würdest, wie würde der Titel lauten? Was wäre dein Thema? Mal angenommen, du wärst Regisseur und würdest einen Film machen. Was wäre das für ein Film? Du würdest eine Biografie über dich selber schreiben. Wovon würde die handeln? Das sind Dinge für des Alltags. Ich frage das Menschen, mit denen ich lebe, mit denen ich arbeite, stelle ich meines Erachtens nach die für mich wirklich wesentlichen Fragen. Ich will den Menschen sehen. Ich will ihn spüren. Ich will ihn erkennen. Ich will vor allen Dingen, dass der Mensch gegenüber den spürt, dass er gesehen und gehört wird, dass er wichtig ist, dass er Bedeutung hat und dass er was bewirken kann, dass er in Verbindung mit mir treten darf, dass diese Verbindung mir gut tut, mit mir was macht, mich weiterentwickelt. Also Bedeutsamkeit, Charakter, Substanz. Ich finde, das ist eine ganz wichtige Eigenschaft. Ihr seht, ich komme vom einen ins andere. Also nochmal an der Stelle. Ich wünsche euch eine wunderbare Zeit. Lasst es euch gut gehen, passt auf euch auf und genießt.